Ja, ich kam auf dieses Thema vorletzten Monat. Wir haben in der Gemeindeleitung darüber gesprochen, was so unsere Aufgaben als Gemeindeleitung sind. Also, das Gebet um Heilung, das ist ein Teil unserer Aufgabe als Gemeindeleitung. Wir beten, dass Menschen, die krank sind, wenn sie uns rufen, dass Gott sie anrührt. Und dann habe ich mich zurückerinnert an eine Situation. Es war vor einigen Jahren, ich war damals Pastor in der FEG in Geis und wir hatten in der FEG eine große Konferenz. Ein unglaublich wichtiger und honorierter Mensch aus Deutschland kam zu uns, der Leiter der Pfingstmission. Leider habe ich seinen Namen vergessen. Aber irgendwie kommt es so ganz weit hinten, wenn ich lange studiere, kommt es vielleicht noch heute Morgen. Hier fehlt was. Ja, einfach nicht spielen. Danke. Und dieser Mann, der hat auch ein bisschen natürlich darüber gesprochen, über Heilung und so. Und dann kam der Name John Wimber auf. Wer kennt John Wimber? Also nicht persönlich, vom Namen her. Nicht so wahnsinnig viele, wie ich merke. John Wimber war in meiner Generation, als ich jung war, meine ich so, war er der Heilungsbeter. Healing Shows, das war so das Wort, das ich mit John Wimber verbinde. Und ich war erschüttert, als ich hörte, was dieser Mensch, dieser honorierte deutsche Leiter der deutschen Pfingstmission, was dieser Mensch über John Wimber sagte. Er sagte nämlich, John Wimber hat, ich mache es gleich so. Er hat Maximum 60% Erfolg gehabt. 60%. Ich kann euch ehrlich sagen, das hat mich erschüttert. Das ist ja, wie soll ich sagen? Ein Fußballer, der 60% seiner Penalties verschießt, reinmacht, meine ich, ist nicht wirklich gut, oder? Es gibt andere Sportarten, da sind 60% super, oder? Baseball, die Amerikaner, wenn sie da Brennball spielen, oder? Dann ist 30% ein super Wert, aber wir sind ja nicht beim Baseball, es geht um Heilung, es geht um Menschen. Und wenn man für Menschen betet mit dem Gedanken oder mit dem Anspruch, dass man der Fachmann auf diesem Gebiet ist, John Wimber hat das sicher nie so gesagt, ich will ihm hier nichts unterschieben. Oder? Das hat mich mehr erschüttert, diese Zahl scheint mir wahnsinnig gering. Ich weiß nicht, wie es euch geht. 60%. Also wenn Peter 60% Heilungschancen bei Leuten, die krank sind, Freimüller meine ich, sehe dich gar nicht, aber ich weiß, du bist so groß. Okay, also Placebos können das auch. Ihr seht, das war damals der Gedanke, ich habe mir überlegt, ich bin nach Hause gegangen und habe meine eigene Statistik gemacht. Meine eigene Statistik, wie sieht das denn aus, wenn wir damals in der FEG Geis als Ältesten zusammengestanden sind und für Menschen gebetet haben? Und ich werde euch das Resultat am Schluss dann zeigen. Hier in diesem Text, da geht es um nichts anderes als um einfach schlicht das Leben. Warum geht es um das Leben oder warum geht es schlicht um das Leben? Weil in diesem Text drei Situationen beschrieben werden. Es wird beschrieben, was man machen soll, wenn man kacke drauf ist. Ja, ich weiß, es ist ein sehr unschönes Wort, aber das griechische Wort, ich schreibe es euch um, heißt kakopateo. Also ich schreibe nicht die griechischen Buchstaben, damit ihr es gut seht. Kakopateo. Und vielleicht könnt ihr das Wort darin erkennen, das hier vorkommt. Sieht jemand? Hier. Okay. Also wenn es dir richtig schlecht geht, heißt im Griechischen böse übrigens, oder Unheil, übel, eben Kacke halt. Wenn es dir richtig verschissen geht, wenn du schlecht drauf bist, wenn du denkst, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen, all die Situationen in deinem Leben sind bedrückend und notvoll, ja, was sollst du da machen? Ganz einfach, dann bete. Das ist die erste Lebenssituation. Die zweite Lebenssituation ist ein bisschen eine andere. Die zweite Lebenssituation ist, wenn du fröhlich bist und gut drauf bist, dann lobe Gott, dann preise Gott, dann bete Gott an, dann ehre ihn. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Psalmeo, also oder Psaletto. Es meint eigentlich Gitarre spielen und singen dazu. Weil das der David immer gemacht hat, wenn es dem Saul schlecht ging, dann hat er gesungen und es wurde sogleich besser. Die therapeutische Kraft von Musik. Aber wenn es dir gut geht, brauchst du das ja nicht. Dann kannst du einfach singen und fröhlich sein und den Herrn loben und preisen, ihn anbeten. Das, was wir immer mal wieder machen, auch hier. Und ihm Danke sagen, damit es dir gut, dass es dir gut geht. Ihr seht, wir decken die Lebenslagen ab. Irgendwo sind wir immer hier dazwischen. Und einfach, wenn man das ein bisschen sich vor Augen führt, dann spürt man schon, was das Hauptanliegen des Jakobus ist. Wenn ihr den ganzen Brief durchlest, dann kommt ihr immer wieder an prominenten Stellen dazu, dass er sagt, ja, dann bete. Wenn es dir um Weisheit mangelt, dann bete. Ja, wenn du beschissen wirst um deinen Lohn als Arbeiter, Gott hört es, Gott sieht es schon. Also dass sogar das Jammern, ohne dass man jetzt bewusst sagt, ich bete jetzt, sogar das hört Gott und sieht Gott. Egal wie es dir geht, bete einfach. Das heißt nicht, dass immer alles dann sich erfüllt oder so, aber es bedeutet, dass Jakobus mit einem Gott rechnet, der dich sieht und der dich hört. Das wäre vielleicht der erste Gedanke oder die erste Frage, die du dir stellen kannst. Bist du jemand, der glaubt, dass Gott sieht, dass Gott dich hört? Und dann kommt eine weitere Situation, wenn du krank bist und es dir schlecht geht. Du da niederliegst. Der Arm schon ein wenig dünn ist am Oberarm. Was sollst du dann machen? Und ihr seht, wenn ich das so zeichne, oder ist eine Situation, wo wir selber nicht mehr können. Das kommt ja übrigens viel schneller, als man denkt. Wenn du so eine richtig deftige Grippe hast. Also ich sag's mal von mir, ich hatte schon solche Grippen, dass ich kaum noch denken konnte. Und dass ich nur noch als Gebet irgendwie hervorbrachte, Jesus hilf, und manchmal war es auch nur dieser Name Jesus. 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 Mehr konnte ich gar nicht mehr beten. Bibel lesen, das Buch zu halten, war mir zu schwer. Es kommt viel schneller, als man denkt, dass einem nicht so gut geht, dass das Leben schwierig ist, dass man krank ist. Und das Wort meint hier eine Schwachheit, ein unglaubliches Daniederliegen. Und dann heißt es hier so ganz simpel, wenn das geschieht, dann rufe die Ältesten der Gemeinde zu dir, dass sie dich mit Öl salben und über dir beten. Das Leben. Manchmal geht es uns schlecht, manchmal geht es uns gut, manchmal sind wir krank und brauchen Leute, die für uns beten, weil wir selber nicht mehr können. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das, ich weiß gar nicht, ich kann mich kaum erinnern, ob ich das ein- oder zweimal in diesen über 30 Jahren Dienst erlebt habe, dass jemand uns an sein Krankenbett gerufen hat. Meistens ist die Situation ein bisschen anders. Meistens ist die Situation so, dass jemand kommt und sagt, ich möchte gern für das, dass man für mich betet, weil ich krank bin und die Leute sind noch relativ gut zu Fuß und es geht noch einigermaßen. Also wir werden auch, ich glaube, ich bin in diesen 5,5 Jahren hier in Adliswil noch nie ans Bett gerufen worden. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke nicht. Ich möchte hier einen kleinen Break machen. Ich habe extra ein bisschen mehr Flyer gemacht. Nicht, weil das auf den Flyern jetzt gerade das Wichtigste ist, das ihr überhaupt lesen könnt, sondern weil ich das hier draufgeschrieben habe. Ich möchte euch einladen, zu dieser Thematik euch Fragen oder mir Fragen zu stellen. Und ich habe hier aufgeschrieben, ihr könnt das entweder abfotografieren, den QR-Code, oder ihr könnt ein WhatsApp einfach mir schreiben oder ihr könnt auch ein Mail schreiben. Hier kommt ihr auf die Homepage und dann das Kontaktformular, wenn ihr den QR-Code anschaut. Es gibt nur zwei Sachen zu bedenken. Gut, danke. Es gibt nur zwei Dinge zu bedenken. Das eine ist, keine anonymen Fragen. Ich möchte Zurückfragen kommen und wenn man das später dann am Livestream sieht, möchte ich nicht irgendwelche hirngestörten Fragen von irgendwelchen weichen Leuten beantworten, die nichts mit uns zu tun haben. Sorry. Also ihr durchtretend bei diesem Thema, dreht zu Hause durch, nicht hier. Dann das Zweite. Ich möchte sie schriftlich haben, damit ich mich vorbereiten kann. Und ich werde dann mit einem Arzt meines Vertrauens versuchen, diese Fragen zu beantworten, wenn es auch ärztliche Themen betrifft, sonst alleine. Und das mache ich nächsten Sonntag. Das heißt, die Fragen müssen bis dann bei mir reintreffen. Wie gesagt, ich habe auch für Leute, die völlig analog unterwegs sind und dem Internet misstrauen und keine sozialen Dienste nutzen, Papierzettel draußen, wo man was aufschreiben kann und in die Fragebox werfen kann. Ich lasse das mal eingeblendet. Wie machen wir das als Gemeinde, wenn jemand uns anfragt für ein Gebet nach Jakobus 5, für ein Krankengebet? Wie gesagt, meistens können die Leute noch reden, sie können noch auch gehen, so diese Situation. Ich bespreche das mit den Leuten in der Regel vor. Das ist natürlich anders, wenn es akut ist, so quasi, wenn es um ein Notfallgebet geht. Aber wenn jemand zum Beispiel seit 3 Monaten krank ist und sagt, dann ich möchte ein Gebet nach Jakobus 5, ja, dann kann es auch noch eine Woche länger warten. Ich weiß, für den Leidenden ist das keine gute Nachricht, aber ich möchte gern die Leute ein bisschen vorbereiten. Und damit ihr wisst, was hier eigentlich dann abläuft, oder damit die Schwelle ein bisschen niedriger wird, damit ihr nicht denkt, ach, was kommt denn da auf mich zu, wenn ich jemals die Ältesten rufe für ein Gebet, es kommt Päck auf euch zu. Päck. Päck bedeutet, wir sprechen miteinander über dein Problem. Was ist das der Grund? Warum möchtest du, dass jemand für dich betet? Was ist deine Intention? Worum geht es? Und hier in diesem Moment, wenn wir über das Problem nachdenken und du es mir erklärst, dann sehe ich manchmal schon, in welche Richtung das es gehen könnte, was vielleicht auch das Problem hinter dem Problem ist. Dann klären wir miteinander die Erwartung. Worum geht es hier? Es geht hier darum, dass ich wissen möchte, was du eigentlich von Gott erwartest. Ich sage euch ein Beispiel. Es kam mal jemand zu mir, der hat gesagt, ich habe eine schwere Operation vor mir. Ich möchte, dass ihr betet, dass die Ärzte geleitet werden, also geführt werden, geleitet, so kann man auf Deutsch auch sagen, dass ihre Hand geführt wird, das Kapell und so richtig schneidet. Ich möchte für das beten. Das ist nicht im eigentlichen Sinne ein Gebet nach Jakobus 5, sondern das ist ein Fürbittegebet, das wir gerne aussprechen. Aber ich möchte hier wissen, was ist die Erwartung? Vielleicht ist deine Erwartung einfach, dass die Schmerzen ein bisschen zurückgehen. Vielleicht hast du die Erwartung, dass tatsächlich ein Wunder geschieht. Wir hatten mal eine Situation in Geist, da kam eine Frau zu uns. Die hat am Fuß einen Hautkrebs gehabt, der wurde wegoperiert. Und dann ist er wieder gekommen und sie sollte nochmals operieren. Und dann hat sie mich angesprochen, gesagt, sie möchte gerne gebeten. Dann habe ich das mit ihr gemacht, hat sie gesagt, habe ich gefragt, was erwartest du? Hat sie mir gesagt, ja, ich habe gelesen in den Königenbüchern, Hiskia war krank und er hat gebetet und er wurde gesund. Dann habe ich gesagt, ja, und? Ja, ich möchte, dass ihr als Gemeindeleitung für mich betet, dass ich gesund werde. Da habe ich gesagt, ja, aber liebe Frau, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du sterben am Krebs. Das ist dir bewusst, oder? Ja, das ist mir bewusst, aber ich sterbe nicht am Krebs, ich werde gesund. Ich habe das in die Gemeindeleitung getragen, die waren alle ein bisschen erschüttert über den unglaublichen Glauben dieser Frau. Denn wir mussten ehrlich eingestehen, dass wir diesen Glauben nicht hatten. Und wir sind ein bisschen zurückgeschreckt. Und wir dachten, wir können die Verantwortung nicht übernehmen. In solch einer Situation muss man das mit dem Arzt absprechen. Und ihr spürt, oder hier zwischendurch, irgendwo, da passiert was. Da überlegen wir uns auch, können wir das verantworten? Wir sind nicht Leute, die sagen, kündigt eure Krankenkasse auf. Ich glaube, kann man heute gar nicht mehr, konnte man noch vor einigen Jahren. Habe ich auch Leute gekannt, die das gemacht haben. Nachher haben sie Volleyball gespielt, einen Bänderriss gehabt und Gott hat die Bänder nicht zusammengenäht. Und sie mussten das halt selber bezahlen, weil man es damals noch so machte, heute ja nicht mehr unbedingt. Ja, da passiert irgendetwas und die Frage ist einfach, können wir das als Gemeinde auch verantworten oder nicht? Und diese Frau, die hat gesagt, hey, ich weiß, ich werde gesund. Wisst ihr, die Frau ist gesund. Ich habe keine Ahnung, was Gott hier gemacht hat. Ich habe einfach gemerkt, mein Glaube wurde sehr beschämt. Und trotzdem bin ich froh, bin ich nicht über meinen Glauben hinausgegangen. Wir haben uns quasi bildlich gesprochen an ihren Glauben angedockt und haben gesagt, Herr, wir glauben so, wie Maja glaubt. Du siehst unsere Ängste, unsere Zweifel und dass wir eher denken, dass es schwierig ist, aber wir glauben mit ihr, weil sie glaubt. Wir haben uns richtig gehend angedockt. Erwartung klären heißt auch, dass wir verstehen, was du wirklich willst, was du willst. Und dann kommt das Nächste, nämlich der Glauben. Und ich habe es schon mal in einer Predigt erwähnt, es gibt einen unglaublich krassen Unterschied zwischen Glauben und Wünschen. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Wünschen. Wir können theoretisch alles glauben als Christen. Habe ich euch vielleicht schon mal davon erzählt, dass ich mal in einer Leichenhalle war und überlegt habe, ob ich diese junge Mutter jetzt auferwecken soll oder nicht. Wir können alles glauben. Theoretisch. Aber ich möchte euch jetzt eine ganz entscheidende Frage stellen. Da könnt ihr mal eine Antwort aufgeben. Wie entsteht eigentlich Glaube? Wie entsteht eigentlich Glaube in uns? Indem man Gott kennenlernt. Wie lernt man Gott kennen dann? Aber vielleicht noch andere. Wie entsteht Glaube? Also ist nicht falsch, gell? Ich habe nicht gesagt, es ist falsch, Ursi. Nicht, dass du dich nicht mehr getraust dann. Wie kommst du auf so eine spaßige Idee? Ach ja, welche Stelle? Bisschen herausgefordert. Römerbrief natürlich. Römer, ich weiß auch nicht. So in diesem Kapitel zwischen, wir kommen jetzt dann, die regelmäßig die fortlaufende Bibellese lesen, kommen zu dieser Stelle demnächst. Römer 10, eben zwischen 9 und 13, wollte ich gerade sagen noch. Oder 12. Ja, Römer 10. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, aus der Predigt, übersetzt Luther, aber es heißt eigentlich aus dem, was man hört. Also Glaube kommt von oben herab zu uns. Und Glaube kommt nicht aus uns heraus. Nein. Und darum ist dieser Gedanke, oder wenn man jemandem sagt, du musst nur richtig glauben, völlige Kakophonie. Völlig daneben. Drücke mal Glauben aus dir heraus. So wie man Senf aus einer Tube drückt. Versuch das mal. Versuch mal mehr zu glauben, als du eigentlich glaubst. Probier das mal. Man kann das vielleicht trainieren. Rausdrücken, oder glauben. Richtig. Jetzt glaube ich aber richtig. Dann ist es auch völlig absurd, wenn jemand einem anderen sagt, du bist nicht gesund geworden, weil du nicht richtig geglaubt hast. Wenn mir das jemand sagen würde, getraut sich vermutlich niemand, dann würde ich sagen, komm, dann bete du für mich, dann schau mir deinen Glauben an. Wenn ich gesund werde, dann sage ich danke und sonst hat wohl dein Glaube nicht gereicht. Ich bin da sehr pragmatisch. Ich nehme alles mit, was Leute mir anbieten. Ich sehe auf einem Auge nichts, wenn jemand Lust hat. Ich habe es auch schon probiert. Und ich habe noch diese und andere Gebrechen, die der Herr nicht wegnimmt. Also wenn ihr wollt, meine Finger gräben, oder? Dann nur zu. Ich bin bereit. Ha? Ja. Komm mit der Erfahrung. Genau. Also, ich würde es für mich so definieren. Wir hören Gottes Wort. Wir nehmen es auf. Es bewährt sich. Ich muss mich immer wahnsinnig konzentrieren, dass ich keine Fehler mache als Legastheniker. Ich hoffe, ihr spürt meine Anstrengung. Darum schwitze ich auch immer so. Und dann, wenn sie sich bewährt, dann kommt, das ist Erfahrung, das meine ich mit bewähren. Dann wächst der Glaube und wird größer. Immer wieder größer. Jedes Mal, wenn es sich bewährt. Kannst du es verstehen? Ich bin völlig deiner Meinung. Aber es kommt nicht aus dem Nichts heraus. Es kommt immer, dass wir unseren Glauben, so wie ich es vorher gesagt habe, wir haben uns angedockt an den Glauben dieser Frau. Es kommt aus dem, dass wir glauben, was Gott uns sagt. Also Gott verheißt uns etwas, gibt uns eine Zusage. Wir nehmen sie an und es bewährt sich und wir haben geglaubt. Wir glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und unsere Sünde getragen hat. Darum sind wir überzeugt, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen, nicht mehr unter das Gericht fallen. Wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der Tote auferweckt. Und weil wir das glauben, sind wir überzeugt, dass der Tod für uns seinen Schrecken verloren hat. Da haben wir die Bewährung noch nicht erlebt, aber wir haben das angenommen und haben diesen Glauben. Und jetzt ist ein großer Unterschied, ob wir einfach ein Wort Gottes nehmen, relativ willkürlich aus dem Zusammenhang heraus und sagen, ich glaube jetzt das, ich glaube jetzt das, ich glaube jetzt das. Oder ob der Geist Gottes in uns Glaube wirkt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Das ist eine Erfahrung, ich kann die euch nicht anders erklären, als ich es jetzt mache, weil es eine Erfahrung ist. Es ist die Erfahrung, dass Gott eigentlich in mein Leben hineinspricht und mir den Glauben gibt, zu glauben, was er sagt. Glauben ist für mich immer ein Geschenk. Und wenn es hier darum geht, um das Gebet des Glaubens, dann geht es darum, dass wir beten, was wir glauben, nicht was wir erwarten, nicht was wir hoffen, nicht was wir wünschen, nicht was gut und richtig wäre. Wer weiß das schon, was wirklich gut und richtig ist? Vielleicht habt ihr das gelesen von, wie heißt der, Viva John, glaube ich, der Gründer von OM, wenn ich es richtig im Kopf habe. Werver. Also, der George, nicht John, George Werver. Gut, also, kannst du noch mal laut sagen? Genau, mit V-E-W-E-R geschrieben. Ich habe es auf unsere Homepage drauf gemacht, weil mir das so imponiert. Dieser Mann hat gesagt, er ist krank, schwer krank, bete nicht um Heilung für mich, sondern betet, dass ich gut aus dieser Welt in die Herrlichkeit Gottes komme, dass dieser letzte Moment des Sterbens nicht zu krass, schmerzhaft, schlimm und böse wird für mich. Betet für das. Und natürlich seine Mitarbeiter und Freunde sagen, ja, wir brauchen dich noch, George, wir brauchen dich, du bist unser Leader. Und George hat gesagt, ich habe mit Gott darüber gesprochen, er hat mir gesagt, ich kann abtreten, es werden neue kommen. Oder man muss nicht um jeden Preis gesund werden. Das ist nicht unser Ziel. Unser Lebensziel ist nicht Gesundheit. Wir sind keine Gesundheitsgläubigen, sondern wir sind Menschen, die glauben, dass wir die Ewigkeit beim lebendigen Gott verbringen wollen. Und was auch immer.
Amen.
Danke. Was auch immer uns genommen wird, ob es äußerlich oder innerlich oder sogar körperlich ist, das wiegt das niemals auf. Uns muss, ein wunderschönes Wort von Martin Luther in seinem Lied, nehmen Sie dir Haus, Hof und Gut, quasi es ist Wurscht, das Reich muss uns doch bleiben. Es fehlt dort noch den Reim dazwischen. Das Reich muss uns bleiben, egal was wir verlieren. Das ist ein schwieriger Punkt. Vielleicht habt ihr dazu Fragen, da kann ich auch nächsten Sonntag noch mehr dazu sagen. Wenn wir hier mal eins weitergehen, das Wort, das benutzt wird, um zu sagen, dass es wieder aufwärts geht mit dem Kranken, ist das gleiche Wort, das Aufrichten ist das gleiche Wort, das wir hier im 2. Korintherbrief sehen. Und es heißt auferweckt. Aufrichten bedeutet, wieder zu Kräften kommen oder wieder ins Leben hineinkommen. Und dieses Wort, auferweckt, das Schöne daran ist, dass es ein passives Wort ist. Oder man weckt sich nicht selber auf, sondern Gott macht's. Das heißt, und das würde übrigens dann mit dem zusammenhängen, echter Glaube ist immer Glaube, der darauf vertraut, dass Gott handelt, nicht wir. Und wenn Gott nicht handelt, dann ist es auch nicht unser Versagen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Echter Glaube ist Glaube, der auf Gott vertraut, nicht auf unsere Künste, nicht auf unser Salböl, nicht auf unser Gebet, nicht auf unsere Heiligkeit, nicht darauf, dass wir schon so viele Menschen geheilt haben, sondern darauf, dass Gott wirkt. Echter Glaube ist gottgerichteter Glaube und nicht Glaube an uns selbst oder dass Gott uns unbedingt noch braucht. Auferwecken ist das Wort, das gebraucht wird, wenn Gott in den Leben oder in den Tod Jesu Christi eingreift. Denn Christus war tot und er wurde auferweckt. Das möchte ich euch hiermit einfach deutlich machen. Oder es ist nicht unseres, sondern es ist Gottes. Und wenn er es nicht tut, dann können wir nichts machen. Wir sagen das oftmals, oder? Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann gehen wir los und ackern wie die Gestörten und krampfen und machen und beten und lobpreisen und denken, ja, wir müssen nur richtig und dann völliger Kabis. Wir müssen nicht richtig. Wir müssen verstehen, was Gott will. Warum sage ich das so ausdrücklich? Ich gebe euch ein biblisches Beispiel. Die Auferweckung des Lazarus. Habt ihr das etwa ein bisschen vor Augen? Es ist so, dass Jesus zu spät kommt aus Sicht der Betroffenen. Und dann stehen sie vor dem Grab, alle heulen, alle weinen. Und Jesus sagt, ich danke dir, Gott, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um der Leute willen habe ich es jetzt gesagt. Und dann ruft er den Lazarus heraus und er lebt. Eine einfache Geschichte, ganz kurz, ein bisschen skizziert. Was mich an dieser Geschichte fasziniert, ist, Jesus wusste, was Gott tun wollte. Nicht er wollte den Lazarus auferwecken, sondern er wusste, der Vater im Himmel schenkt mir eine Auferweckung oder schenkt dem Lazarus nochmals das Leben, je nach Perspektive, schenkt den zwei Schwestern nochmal ihrem Bruder und er macht das, ob ich eigentlich was mache oder nicht. Weil Jesus wusste, was kommt, hat er den Lazarus auferweckt. Und er ging nicht hin und hat vor diesem Grab getäubelt und gemacht und seine Kunststücke gezeigt und gesagt, ich zeige euch jetzt mal, wie man einen Toten auferweckt und so. Alles nicht. Er ist nur in der Spur Gottes geblieben und hat den Plan Gottes erfüllt. Und das ist für mich, das verbinde ich mit dem Thema Glauben. Kein Zwängen, kein Rumdrucksen, sondern einfach schauen, was will Gott tun und dann machen wir es. Und dann kommt hier dieses blöde Wort, oder? Ich brauche heute ein bisschen mehr Papier, dafür gibt es weniger Bilder. Dann kommt hier dieses blöde Wort in der Mitte, auf der rechten Seite beginnt der Satz. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das Gebet, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und jetzt mal einfach die Frage, ja, Sünde und Krankheit, darf man das zusammendenken? Hier im Text wird es zusammengedacht. Und das ist auf der einen Seite total richtig, auf der anderen Seite eine Riesengefahr. Was macht die Sünde in unserem Leben? Oder was macht die Sünde mit unserem Leben? Sie trennt uns von Gott. Sie zerstört. Die Sünde, der Sündelohn, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Ich zeichne hier einen Friedhof. Nicht, dass ihr denkt, es sei die Auferstehung oder so. Der Sünde Sold ist der Tod. Wie viele Leute kennt ihr in eurem Umfeld, die nicht gestorben sind? Also von denen, die über 120 Jahre alt sind, meine ich natürlich. Nicht die, die noch leben, ist ja klar. Es ist normal, oder? Einer, Jesus, gell, kennst du? Genau, gute Antwort. Es ist normal, dass die Sünde unser Leben zerstört. Und das spürt man manchmal ganz deutlich, oder? Manchmal ist es so ein bisschen unterschwellig und man kann es nicht so richtig erkennen, aber Sünde zerstört unser Leben. Und irgendwo auf diesem Weg, oder, ist man vielleicht dann mal krank. Und wenn man krank ist, ja, es ist ganz schlecht gezeichnet, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man krank ist, dann ist das nichts anderes als ein Vorbote dessen, was auf uns zukommt. Krankheit ist der Vorbote des Todes. Und es erinnert uns jede Krankheit daran, wie zerbrechlich und wie vergänglich unser Leben ist. Und weil das so ist, dann kann der Apostel Paulus sagen im Korintherbrief, wenn es ums Abendmahl geht, ihr macht da was falsch. Und weil ihr es falsch macht, sind einige von euch krank und andere von euch sind schon gestorben. Also für ihn und für die Leute in der Bibel ist es völlig klar, dass ein Zusammenhang besteht. Die große Gefahr ist jetzt, dass man einen Rückschluss macht und denkt, jeder, der krank ist, ist ein Sünder. Warum stimmt das nicht? Oder warum stimmt's? Amen. Wir sind allzumal Sünder und im Mangel des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Ja? Also, wer ist der größere Sünder? Machen wir einen kleinen Wettbewerb. Also sonst macht man einen Wettbewerb, wer der demütigste ist, oder? Der kann auch mal aufstehen, dann sehen wir es gleich alle. Auf dem Stuhl stehen am besten. Wer ist der größte Sünder? Paulus sagt von sich, er sei der größte Sünder. Manchmal fühle ich mich als der größte Sünder. Vielleicht bist du schon so gerecht, oder, dass man eigentlich dich im Himmel haben möchte, aber sie hatten gar keinen Platz oben. Darum musst du noch warten. Ja, wir sind gerecht um Jesu Blutes willen, um seiner Gerechtigkeit willen, nicht aus uns selbst. Also dieser Rückschluss, dass wenn man krank ist, dass dann immer eine Sünde da sein muss, das ist so mechanisch gedacht, so nicht im Leben drin, sondern so einfach quasi 1 und 1 gibt 2, unser menschliches Denken, oder so funktioniert aber Glaube nicht. So funktioniert ja auch das Leben nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Denn manchmal sind wir ganz große Sünder und müssen alle krank sein und manchmal fühlen wir uns wie Heilige und nichts sollte in unserem Leben Platz haben von diesem Zeugs. Könnt ihr das ein bisschen verstehen? Ihr spürt, überall gibt es Gründe zum Fragen stellen und nachzufragen. Ich muss aber zum Schluss kommen. Ich bin schon viel zu lang dran. Ich möchte noch über Elia sprechen, denn ich liebe Elia. Elia war ein Mensch wie wir, heißt es. Er betete inständig, es solle nicht regnen und es regnet 3 Jahre und 6 Monate nicht auf Erden. Und er betete wieder, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. So sollen wir beten, wie Elia. Und es steht hier etwas im Luthertext, das mir sehr lieb ist, was aber nicht ganz korrekt ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Übersetzt die Lutherbibel, Elia war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie mir. Übersetzt die Elberfelder, ist viel korrekter. Aber ich liebe den oberen Text und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mir immer gedacht bei solchen Gebeten, ja, mit Schwachheit kann ich immer dienen. Ich kann immer schwach sein. Ich kann immer so in dieser menschlichen Art sein, wie ich bin, ohne wirklich etwas richtig gut zu können und ohne jetzt ganz stark und ganz glaubensheldig zu sein. Ich bin immer ein schwacher Mensch. Ich bin immer ein Mensch wie Elia. Was macht das Gebet von Elia aus? Vielleicht habt ihr es noch im Ohr oder vielleicht kennt ihr die Stelle. Was macht das Gebet von Elia aus? Es ist ernsthaft. Ich war an einer Konferenz vorletzte Woche, und da hat uns der Referent gesagt, dass er schon mal in Indien war. Und er hat gesagt, er hat dort einen Vortrag gehalten, er ist Leiter eines Gebetshauses, und hat den Indern gesagt, ja, er leitet ein Gebetshaus, hat erklärt, was sie so machen, dass sie 24 Stunden, 7 Tage, also nicht eine Woche lang, sondern einfach durchs Band durchbeten. Ein Jahr später ist er wiedergegangen und da kam einer dieser Leiter auf ihn zu und hat gesagt, Bruder, wir machen jetzt, was du machst. Und hat gefragt, ja, was macht ihr? Da hat er auf einen Mann gezeigt, wir beten, seit du weggegangen bist, 24 Stunden, 7 Tage lang. Und er hat gesagt, solche Art zu beten hat er nur in Indien angetroffen. Gut, in asiatischen Ländern ganz allgemein scheinbar, mit einer Missionar erklärt. Bei uns sagen wir beten und dann hören wir wieder auf. Er hat gesagt, wenn ich an einer Konferenz bin in Indien und ich sage, wir beten, dann muss ich nach einer halben Stunde, oder ich könnte auch erst nach einer Stunde sagen, so, jetzt hören wir wieder auf zu beten. Weil sie es einfach durchziehen. Ich weiß nicht, Bruder John, du denkst sicher, wir sind nicht richtig gläubig, weil wir immer nur so kurz beten. Aber wir glauben schon einfach auf die westliche Art und Weise. Ernsthaftes Gebet ist Gebet, das dranbleibt. Schauen wir uns den Elia an. Elia betete Ich zeige euch hier, ja, man sieht es nicht so gut, aber ihr könnt es vielleicht erahnen. Er betete 7-mal. Wo? Hier. 7-mal. Er ging auf die Knie, er nahm seinen Kopf zwischen seine Füße und er betete, Und dann schaute er auf und sagte, ist schon was passiert? Nein. Gut, beten wir weiter. Ist schon was passiert? Nein. 7-mal. Nur schon die Haltung macht deutlich, wie ernsthaft es ihm ist. Oder er sitzt nicht auf dem Sofa. Ja Gott, du könntest auch wieder mal was machen. Ja, ich brauche mal wieder eine Gebetserhöhung, damit mein Glaube wieder mal ein bisschen Power hat. Nein, er ist auf den Knien und er betet intensivst. Er bleibt dran. Oder anders gesagt, er ist wie diese Witwe, von der Jesus spricht und sagt, ich bleibe dran, bis ich erhalte, was ich brauche. Ich habe selten solche Gebete erlebt bei uns. Aber das meint ernsthaftes Beten. Das ist Elia-Gebet. Er ist erstens ein einfacher, normaler, uns kommuner Mensch. Er ist ein demütiger Mensch, weil er es von Gott erwartet. Er ist glaubensstark und alles natürlich auch, aber er ist auch sehr, sehr ernsthaft einfach dran, bis es passiert. Und dann passiert's. Und solche Momente, die dürfen wir erleben, weil hier haben wir Gottes Wort. Jakobus 7, ich gehe mal schnell nochmals zurück. Oder Christoph, kannst du mir seins vor? Ich habe schon abgeschaltet. Einfach zu dieser grünen Folie, bitte. Eins nach vorne. Nein, andere Seite, nach vorne, das war nach hinten. Einfach am Schluss der Präsentation. Also, danke. Das war unsere Zahl. Und ich habe es im Herz gefühlt. Ich habe gewusst, es kann doch nicht sein, 60%, also war 40 bis 60, bei uns ist 70 bis 80. Ich habe es hier ein bisschen vereinfacht. Kann doch nicht sein, 60% ist einfach zu wenig. 80% der Leute, für die wir gebetet haben, die haben eine Verbesserung ihres Zustandes erlebt. Nicht immer die vollen Durchbrüche des Glaubens. Nicht immer alles ganz, ganz, ganz gut, aber es wurde besser. Und das ist das, was du auch erwarten kannst, dass es besser wird in deinem Leben. Dass es eine Verbesserung gibt. Ich will damit übrigens nicht protzen oder so. Denn ich war einfach erschüttert, weil ich gedacht habe, das ist zu wenig. Das ist irgendwie zu klein. Der Unterschied ist natürlich, dass wir die Leute kennen und dass hier Hinz und Kunst zuläuft, oder wo man nicht so gut kennt. Und da bin ich auch überzeugt, dass alle diese geistlichen Gaben, und ich werde ja auch noch eine Serie über Prophetie machen, dass diese geistlichen Gaben im engen Kreis der Familie, der Gemeindefamilie, am besten aufgehoben sind. Weil wir dort die Leute kennen und das auch wirklich verfolgen können, was noch geschieht. Ja, ich konnte nicht ganz alles sagen, auch nicht ganz alles, was ich aufgeschrieben habe, aber es macht nichts, ich war sonst schon zu lang. Ihr habt die Gelegenheit, Fragen zu stellen, ihr könnt das schriftlich machen, per Mail, ihr könnt das per WhatsApp machen, ihr könnt das über die Homepage machen. Macht es, ich werde nächsten Sonntag versuchen, die Fragen zu beantworten. Es wird der Hauptteil, es wird keine Predigt in diesem Sinne geben, sondern mehr eine Beantwortung der Fragen und wenn es keine Fragen gibt, dann mache ich einfach was anderes, weiß ich aber noch nicht was.